Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Seid ihr ready? Habt ihr vorgesorgt für mögliche Krisen, die da kommen könnten in der Zukunft? Seid ihr für Notsituationen vorbereitet?
Das klassische Schema der nordamerikanischen Katastrophenforschung geht davon aus, dass Notlagen am besten überstanden werden können. Also es geht nur noch um Überstehen, nicht mehr über Verhindern. Wenn Menschen geeignet, vorbereitet sind, Klammer auf, Preparedness, Klammer zu. Krisenmanagement bedeutet zunächst einmal vorbereitet zu sein. Weg von Prävention hin zu Preparedness.
Preparedness, das ist der Begriff, um den sich heute bei uns im Hörsaal alles dreht. Preparedness, auf Deutsch also in etwa vorbereitet sein, vorgesorgt haben, das begegnet uns seit einigen Jahren immer häufiger in den Medien. Die Aufforderung, selbst Vorsorge zu treffen für alle möglichen Notlagen, Stromausfälle, Epidemien, Flut oder sogar Krieg. Wenn etwas passiert, ist es besser, vorbereitet zu sein. So steht das zum Beispiel auf der Website des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. In unserem Vortrag heute geht es um die Frage, wie kommt es, dass heute die Aufforderung, sich auf mögliche Katastrophen vorzubereiten, so eine prominente Rolle spielt? Das war nämlich nicht immer so. Und dass sich das geändert hat, das ist eine historisch interessante Entwicklung, sagt Jonathan Voges. Er ist Historiker und in seinem Vortrag gleich stellt er das Forschungsprojekt vor, an dem er zurzeit arbeitet. Seine These, dass heute die Politik und wir alle über Preparedness reden und nicht mehr darüber, wie wir mögliche Katastrophen verhindern können, das ist ein echter Paradigmenwechsel. Eine neue Art, über die Zeit, in der wir leben, nachzudenken. Und diese neue Einstellung hat ganz reale politische und gesellschaftliche Konsequenzen, sagt Jonathan Voges. Sein Vortrag hat den Titel »Für den Notfall vorgesorgt. Preparedness als Zugriff auf die Zukunft«. Er hat ihn am 16. Oktober 2025 in Potsdam gehalten.
Im Juli dieses Jahres fand in Rostock der vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dem BBK, organisierte Tag des Bevölkerungsschutzes statt. Unter dem Motto »Mitmachen, Verstehen, Vorbereitet sein« ging es nicht nur um eine Eventisierung des Bevölkerungsschutzes. Das THW präsentierte schweres Gerät, ebenso die Polizei, die Feuerwehr, es gibt die Hundestaffel, es gibt eine Wasserrettung und dergleichen mehr. Also neben dieser Eventisierung des Bevölkerungsschutzes ging es auch darum, die Kernbotschaft postmodern, über mein Postmoderne, das ist mir jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber warum das Postmoderne, sage ich später etwas. Also es geht um die Kernbotschaft postmodern Krisenmanagement oder darum die Kernbotschaft postmodern Krisenmanagements in der Bevölkerung zu verankern, nämlich Preparedness. Ich zitiere aus dem Ankündigungstext: Krisen treten oft unerwartet auf. Naturkatastrophen, Pandemien, kriegerische Auseinandersetzungen oder Stromausfälle können jederzeit das Leben vieler Menschen beeinflussen. Umso wichtiger ist es, gut vorbereitet zu sein. Nahezu zeitgleich zu diesem bevölkerungsschützerischen Großevent, also ich weiß gar nicht, ob jemand von Ihnen in Rostock war, es scheint wirklich viel los gewesen zu sein, vor allem für Personen mit technikbegeisterten Kindern. Also nahezu zeitgleich zu diesem bevölkerungsschützerischen Großevent erschien in der Süddeutschen Zeitung ein Interview mit der Spitze des Deutschen Roten Kreuzes. Sein Anliegen war ganz offenbar der Versuch, die Leserinnen und Leser zu alarmieren. Zitat: Die Bevölkerung ist im Krisenfall kaum geschützt. Es herrsche ein erwartbarer Mangel in vielen Bereichen. Zitat: Vorsorge für derartige Krisen gibt es kaum. Wobei ähnlich wie bei der öffentlichkeitswirksamen BBK-Veranstaltung auch hier unter derartigen Krisen alles Mögliche gefasst wurde. Also wie gesagt, wieder Pandemien, Naturkatastrophen, kriegerische Auseinandersetzungen und so weiter. Besonders frappierend ist vielleicht, mit welcher Selbstverständlichkeit der Kriegsfall inzwischen wieder in die Katastrophenplanung einbezogen wird. Noch vor einem Dreivierteljahr zum Beispiel mokierten sich deutsche Medien darüber, dass in skandinavischen Katastrophenratgebern neben extremen Wetterbedingungen, Pandemien, Unfällen, Sabotagen, Zitat, im schlimmsten Fall auch Kriegshandlungen Teil der familiären Vorbereitungsmaßnahmen sein sollten. Wichtig dabei sei, dass die veröffentlichten Tipps für alle angesprochenen Szenarien Relevanz haben sollten, ganz egal, was die eigentliche Ursache sei. Was die konkreten Tipps angeht, so ähneln die drei Broschüren einander stark. Wobei die Finnen und die Schweden raten, Vorräte für 3 Tage anzulegen, während die Norweger ihre Bevölkerung sogar dazu aufrufen, so viel zu horten, dass man eine Woche lang alleine zurechtkommt. Also 20 Liter Wasser pro Person. Ansonsten, wie in den Nachbarländern auch, haltbare Lebensmittel, einen Grill, einen Gaskocher, warme Kleidung, Schlafsäcke, Streichhölzer und Kerzen, Landkarte, Stadtplan, Kompost oder Sägemehl, Mehl zur Abdeckung der Trockentoilette nicht vergessen. Das Kriegsszenario stehe inzwischen im Indikativ, so als sei dieses Wenn keine Eventualität, sondern eine Zeitangabe. Und es gehe nur noch darum, wie man mit dem wahrscheinlich ja russischen Angriff nun umgeht. Insgesamt wird 28 Mal das Wort Krieg verwendet. Dass manche Zeitungsartikel schlecht altern, macht deutlich, dass die bundesdeutschen Katastrophenplanungen inzwischen mindestens ebenso offen von Krieg als einem möglichen Katastrophenfall, auf den es sich vorzubereiten gelte, sprechen, wie die hier im November 24 noch als skandinavische Skurrilität verhandelten schwedischen, finnischen und norwegischen, zu diesem Zeitpunkt neu aufgelegten Krisenhandbücher für den Hausgebrauch. Selbst als interessierter Leser, der ich durch meine Arbeit zwangsläufig bin, wird es immer schwerer, der gegenwärtigen Kriegsszenarien-Sachbuchproduktion, so Robert Probst, wiederum in der Süddeutschen, hinterher zu lesen, deren, Zitat, voraussehbares Ergebnis sei, Zitat, Politik, Bundeswehr und Zivilgesellschaft sind nicht vorbereitet. Das sind nur 4 Beispiele davon. Die letzten beiden erscheinen gerade zur Frankfurter Buchmesse und sind Anlass für die Rezension, die ich gerade zitiert habe. Worum es mir in meinem Projekt geht, ist, diese Gegenwartsanalysen zu historisieren. Zeitgeschichte also mit Hockerts als, Zitat, problemorientierte Vorgeschichte der Gegenwart zu begreifen. Meines Erachtens ist es nämlich nicht selbstverständlich, dass das uns aus den hier anzitierten gegenwärtigen Diskursen entgegentretendes Denken der Katastrophe im Modus der Vorbereitung einen derart breiten Raum einnimmt. Sondern dieser Umstand muss historisch oder genauer zeithistorisch erklärt werden. Es muss gefragt werden, wie, und jetzt kommen 3 unterschiedliche Ebenen, also erstens unterschiedliche Ereignisse nicht mehr für sich gedacht und als distinkte Kategorien bearbeitet werden sollten, sondern unter dem Rubrum der Katastrophe zusammengefasst wurden und was das für den Umgang und vor allem für den vorwegnehmenden Zugriff auf katastrophische Zukünfte bedeutet, zeigt sich zum Beispiel im sogenannten All-Hazard-Ansatz, den die deutschen Behörden vielleicht etwas holpernd als Allgefahrenansatz übersetzt haben. Zweitens, es änderte sich damit nicht nur die Wahrnehmung der Zukunft als Katastrophe, egal welche Ursache für diese verantwortlich sein würde, sondern daraus entwickelten sich auch neue Zukunftspraktiken oder futuristische Technologien. Plakativ, und ich gehe später noch darauf ein, kann man auf den unterschiedlichen Ebenen von einem Übergang vom Präventionsansatz hin zu einem vorbereitenden Umgang mit Gefahren und Bedrohungen ausgehen. Nichtverhinderbarkeit stand nunmehr auf der Tagesordnung, sondern Krisenmanagement, für das im besten Fall im Vorhinein die entsprechenden Vorkehrungen getroffen wurden. Und damit, und das ist vielleicht eine leicht andere Ebene der 3 Punkte, die ich mache, das heißt auch, dass sich am Beispiel dieses Paradigmenwechsels ein Wandel von Staat und Staatlichkeit feststellen lassen kann oder feststellen lässt. Vergleichsweise offen verabschiedet sich dieser von einer seiner Grundlagen, nämlich dem Schutzversprechen seinen Bürgerinnen und Bürgern gegenüber, beziehungsweise deutet dieses Schutzversprechen neu aus. Interessanterweise lässt sich die Relevanz dieses Paradigmenwechsels nicht allein aus dem Gegenwartsinteresse begründen. Beide Referenzstudien für mein Projekt, also sowohl Martin Diebel zum Zivilschutz als auch Nikolai Hannig zum Katastrophenschutz, vermerken in den Einleitungen und Schlusskapiteln ihrer Bücher, dass ich um 2000 herum etwas in den von Ihnen untersuchten Bereichen getan habe. Hannig spricht von UN-Katastrophenkonferenzen, in denen nicht mehr die Katastrophe selbst, sondern das, Zitat, unvorbereitet sein, zunehmend als eigentliches Problem behandelt wurde, weil eben die Katastrophe selbst sowieso als nicht mehr verhinderbar angenommen wurde. Diebel hingegen beobachtete das Übergreifen militärischer Logiken in immer mehr Bereiche. Hier ist ein längeres Zitat aus der Einleitung von Diebel, die er quasi ein Stück weit als Schreibanlass seiner Studie voranstellt. Ich zitiere nur einen Teil. Damit einhergehen seit dem Anfang der 2000er Jahre neue Macht- und Kontrollansprüche des Staates, der sich als zentraler Produzent von Sicherheit zu profilieren versuchte. Die Debatte um Schutz und Sicherheit vor militärischen und zivilen Bedrohungen gewann seit der Jahrtausendwende an neuer Relevanz. Eine Diskussion allerdings, Entschuldigung, deren Vorläufer mehr als 100 Jahre zurückreichen. Wobei ich zum letzten Punkt sagen würde, dass es in dieser Zeit, also um die 2000er Jahre, eben nicht nur um Macht- und Kontrollansprüche des Staates als Sicherheitsproduzenten ging, sondern mindestens in ebenso hohem Maße auch darum, Bevölkerung mit der nicht abbaubaren Unsicherheit zu versöhnen oder sie, da sind wir wieder bei dem zentralen Begriff, mental darauf vorzubereiten und sie so zu einer Hinwendung zu einer dezidierten Risikokultur in Abkehr von Sicherheitserwartungen zu überzeugen. Hier ist ein Beispiel, wie diese Risikokultur eingefordert wurde zum Bundesministerium des Innerns zur sogenannten Strategie für kritische Infrastrukturen. Was ich heute vorhabe, ist, dass ich Ihnen kurz das Konzept der Preparedness als Umgang mit Bedrohungen und Katastrophen vorstelle, wie es vor allem von den amerikanischen Soziologen Andrew Lakoff und Stephen Collier für die USA analysiert worden ist. Im Anschluss daran werde ich den Blick in die Bundesrepublik richten und da schaue ich mir vor allem mit dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die zentrale sektoren- und fachübergreifende Preparedness-Agentur der Bundesrepublik an, weil sich an ihr die zunehmende Bedeutung des wissenschaftlichen und dann auch politischen Diskurses um Katastrophenvorsorge besonders gut deutlich machen lässt. Im Gesamtprojekt bildet das BBK quasi so ein Scharnierkapitel. Vorgeschaltet werden soll ein Abschnitt zur Wissensgeschichte der Preparedness, das vor allem der Frage nachgehen soll, wie es dazu kam, dass Preparedness oder Vorbereitung zunächst in der Katastrophenschutzforschung, dann aber auch schnell unter Praktikerinnen und Praktikern des Katastrophenschutzes, also THW, Freiwillige Feuerwehren und so weiter, und schlussendlich über Vermittlerpersonen zwischen Wissenschaft und Politik, zum Beispiel der Katastrophensoziologe Wolf R. Dombrowski in Policy Paper und Gutachten und dergleichen Einzug hielt. Ein dritter großer Abschnitt, ich hatte es vorhin angesprochen, am Beispiel des psychiatrischen Ratgebers angesprochen, die Frage der individuellen Vorbereitung. Dies kann man dann ein bisschen überspitzt auch am Beispiel der Sozialfigur des Preppers untersuchen. Und daher kommt auch der Titel des heutigen Vortrags, für den Notfall vorbereitet. Das ist genau eine dieser BBK-Publikation, in dem man nachlesen kann, ob man alles zu Hause hat, was man denn braucht, wenn die Katastrophe kommt. Also das ist ganz spannend. Und wenn man das liest, wird man natürlich auch selber ein Stück neurotisch und fängt auch damit an, einzulagern. Aber kommen wir erstmal zu den Vorläufern aus den USA unter dem Kapitel »We must not be caught sleeping«, Preparedness als transatlantische Transfergeschichte. Upsala. 2024 legte der US-amerikanische Soziologe Andrew Lakoff ein Band vor, in dem er sich kritisch der Corona-Pandemie annahm. Lakoff selbst hatte quasi sein gesamtes wissenschaftliches Oeuvre der Beschäftigung mit Preparedness-Vorstellungen und Praxis verschrieben und kam nun zu dem Schluss, anders als viele BeobachterInnen annahmen, sei der in diesem Fall amerikanische Staat durchaus gut auf eine Pandemie vorbereitet gewesen, selbst der in typisch Trumpscher Rhetorik vorgebrachten Behauptung, we are ready, very ready, könne zugestimmt werden, nur sei man eben auf die falsche Pandemie vorbereitet gewesen. Anstatt Vorbereitungen zu treffen, die in einer Vielzahl von Fällen Anwendung hätten finden können, habe man sich auch mit der spanischen Grippe des 20. Jahrhunderts des frühen 20. Jahrhunderts als immer wieder neu belebten und grell ausgeleuchteten Erfahrungshintergrund im Kopf einen Erwartungshorizont ausgemalt, in dem allein eine Grippepandemie als mögliches Szenario erschien und deshalb vor allem zum Beispiel Grippeimpfstoffe und Grippemedikamente eingelagert. Nicht aber das, was man bei jeder Pandemie braucht, also Personal Protective Equipment, also Masken und dergleichen mehr. Sie kennen die bis heute anhaltenden Konflikte über die Beschaffung eben genau dieses Materials. Oder man hat auch nicht genug Krankenhausbetten vorgehalten und dergleichen mehr. Wenn auch die Erfahrungen der Corona-Pandemie und insbesondere der Vorbereitung auf ein derartiges Ereignis ernüchternd seien, habe dies jedoch nichts daran geändert, dass immer noch ein Ethos of Preparedness vorherrschend sei. Also es geht um Wachsamkeit, es geht um die Erwartung einer immer wieder auftretenden neuen tödlichen Seuche. Es geht nicht mehr darum, diese Seuchen zu verhindern, sondern deren Folgen zu mindern. Und es geht dann im zweiten Teil dieses Zitats vor allem auch darum, wie man sich diese Pandemien vorgestellt hat, zum Beispiel dadurch, dass man Szenarien entwickelt hat, weil man eben davon ausging, Wahrscheinlichkeiten nicht berechnen zu können und deswegen Möglichkeiten durchgespielt hat. Und im Grunde war es genau dieses Ethos, das Lakoff seit den späten 1990er Jahren mit immer neuen Zugriffen analysierte und damit zugleich auch selbst prägte. Also es ist eine interessante Zwischenfigur zwischen wissenschaftlicher Beobachtung und gleichzeitig auch Einflussnahme auf die amerikanische Politik. Aus dem Zivilschutz kommen, so Lakoff, sei die Idee der Preparedness in Ansätzen schon in den 70er Jahren, vermehrt dann aber mit Ende des Kalten Krieges in immer mehr Bereiche diffundiert, die dann unter der Oberkategorie der National Emergencies zusammengeführt worden seien. Ausgehend von der Grundüberlegung, dass derartige Ereignisse ähnliche, wenn nicht gar gleiche Probleme für Regierungen hervorrufen könnten und deshalb auch mit ähnlichen Techniken begegnet werden sollten. Ongoing Readiness for Potential Disaster sei die neue Leitmaxime gewesen und angesichts der neuen Herausforderungen habe sich auch eine neue Form staatlicher Sicherheitsversprechen ergeben. In einem dreistufigen Verlaufsschema nimmt Lakoff an, dass der moderne Staat zunächst angetreten sei, sich und seine Bürgerinnen und Bürger vor äußeren Gefahren zu schützen. Das nennt er Sovereign State Security. Darauf sei das Versprechen gefolgt, dass der Staat auch in der Lage sei, innere Gefahren abzuwenden, die Population Security. Inzwischen sei jedoch der Punkt erreicht, wo auch das nicht mehr möglich sei oder nicht mehr vermittelbar sei. Was bleibe, sei Vital Systems Security, und die habe mit einer besonderen Art von Bedrohung zu tun, nämlich Ereignisse, deren Wahrscheinlichkeit nicht berechnet werden könne, aber deren Konsequenzen stets katastrophisch seien. Die Unterscheidung, die Lakoff hier annimmt, ist sicher arg holzschnittartig, vor allem für uns Historikerinnen und Historiker, und bedarf der Differenzierung, vor allem auch in Bezug auf Lakoffs Staatsfixierung. Fragt er doch immer nur danach, was macht der Staat, und nicht, ob vielleicht die Population Security anderen Agenturen oder anderen Personengruppen wie den Bürgern selbst und Bürgerinnen und Bürgern selbst überschrieben worden ist. Ist meines Erachtens ist sie dann auch hilfreich. Zum einen, weil sie hilft, deutlich zu machen, von welchen Zukunftserwartungen Staaten und Gesellschaft seit den 1990er Jahren zunehmend ausgingen. Zum anderen, weil die These eines vielleicht epochalen Umbruchs durch die von Lakoff vorgeschlagenen Begrifflichkeiten fassbar wird und die eher programmatisch formulierten Vorschläge der Soziologen die Zeitgeschichte dazu einladen, empirisch fundiert den skizzierten Entwicklungen nachzugehen. Und man findet tatsächlich ähnliche Entwicklungen, wenn man sich die Quellen anschaut. Ich kenne mich am besten im Moment noch mit der Pandemieplanung aus, deswegen ein Beispiel daraus. 2006 versammelten zum Beispiel das Europäische WHO-Büro und die Europäische Kommission GesundheitsexpertInnen in Genf, um über die Planung zur Grippe-Preparedness zu sprechen. Pandemien seien zwar per se unregelmäßig und unvorhersagbar, dass die nächste kommen werde, stehe aber fest. Hier wird dann dieses für das 20. Jahr aufgemacht, und da wird wieder betont, man sagt, kann nicht sagen, wann es kommt, aber das Risiko ist als real genug angenommen worden, um Vorbereitungen zu treffen. Dass diese erwartete Pandemie verhinderbar wäre, stand im gesamten Workshop überhaupt nicht mehr zur Debatte. Vom Machbarkeitsglauben zur gesundheitlichen Zukunftsgestaltung, der die WHO noch nach erfolgreicher Ausrottung der Pocken beseelt hatte, war Anfang der 2000er Jahre nichts mehr übrig. Was blieb, war die Hoffnung, nicht unvorbereitet überrascht zu werden. We must not be caught sleeping, so die Delegierte aus Serbien, Montenegro, bei genau dieser Veranstaltung. Kommen wir jetzt, wie gesagt, von dem Ausflug in die große, weite Welt zurück in die Bundesrepublik und beobachten eine Zeitenwende im bundesdeutschen Bevölkerungsschutz, vielleicht Fragezeichen dahinter. Denn 1996 legte das Deutsche Komitee der UN Decade of National Disaster Reduction einen Zwischenbericht vor. Im Vorwort machte der Präsident des Komitees, der ehemalige Bundesminister Hans-Jürgen Wischnewski, deutlich, wie sich die Ausrichtung der Arbeit des Komitees in nur wenigen Jahren gewandelt habe. Also die Kommission wurde 1989 eingesetzt. Er betonte, dass das Komitee 1989 eigentlich gegründet worden sei, um sich, Zitat, vorrangig mit dem Problem der Katastrophenvorsorge in der Dritten Welt zu befassen. Zitat, in den vergangenen Jahren haben jedoch infolge der Hochwasserkatastrophen am Rhein und der Neuordnung des Zivil- und Katastrophenschutzes in Deutschland inländische Probleme der Katastrophenvorsorge in der Komiteearbeit an Bedeutung gewonnen. So habe das Erdbeben von Kobe 1995 gezeigt, Zitat, wie verletzbar moderne Industriegesellschaften sind. Zitaten oder noch ein Zitat, die Katastrophenvorsorge hält hier mit den wachsenden Bedrohungen nicht Schritt. Aus Sicht des deutschen IDNDR-Komitees, also der International Decade of National Disaster Reduction, ist Deutschland nicht ausreichend gegen Katastrophenrisiken gewappnet. Die Hauptautoren der Studie, die Katastrophensoziologen Wolf-R. Dombrowski und Christian Brauner, bliesen ins selbe Horn. Weder Staat noch Gesellschaft seien vorbereitet. Und wenn man den Text selber liest, ist es ganz interessant, wenn man diesen Shift von Prävention zu Preparedness deutlich machen will, denn sie finden hier noch Begriffe wie Katastrophenvorbeugung, dass sich Katastrophen möglicherweise vermeiden ließen und so weiter und so fort. Ich lese das ganze Zitat jetzt nicht vor. Und auch im zweiten Teil geht es dann um die Familien und Individuen und den Hinweis darauf, dass auch sie sich, also dass, wie gesagt, Katastrophenschutz nichts für nur Profis ist, sondern auch sie beteiligt werden sollten. Es sollte eine Alphabetisierungsaufgabe für die Bevölkerung sein, sich für Katastrophen oder sich mit Katastrophen zu befestigen. Und Zitat, nur wenn Katastrophenschutz so wahrgenommen wird, gewinnt er eine progressive, konstruktive Gestalt, entfernt sich von allem apokalyptischen, trümmerräumenden Leidenszerfurchten. Das Gutachten insgesamt schwankte noch. Einzelne Abschnitte lassen sich, also zum Beispiel die hier, durchaus so lesen, als gingen die Autoren noch davon aus, als seien die Katastrophen verhinderbar. Aus anderen spricht hingegen die Forderung, dass sich Staat und Gesellschaft von diesem Anspruch verabschieden und sich vorrangig auf vorbereitende Maßnahmen konzentrieren sollten. Noch im selben Jahr, also auch 1996, und nach weiterer Beobachtung US-amerikanischer Debatten führte Wolf R. Dombrowski, also derselbe Autor, der hier hauptsächlich für diese Studie verantwortlich ist, in Deutschland den Begriff der Preparedness ein. Beim alljährlichen Treffen der Schutzkommission des Bundesministeriums des Innern, auch das ist eine zentrale Agentur, die ich mir anschauen werde, weil die immer Risiko- und Sicherheitsberichte für die Bundesrepublik vorlegten und gleichzeitig auch fragten, was man denn tun könne, plädierte, und die ist auch spannend zusammengesetzt, weil es tatsächlich eine interdisziplinäre ForscherInnengruppe ist, also von Naturwissenschaftlern bis hin zu SoziologInnen. Also in einem Bericht für dieses Gremium plädierte Dombrowski dafür, dass sich die bundesdeutsche Politik an der US-amerikanischen Federal Emergency Management Agency, also der FEMA, ein Beispiel nehmen und Preparedness zum zentralen Begriff erheben sollte. Ich zitiere aus dem Artikel: Er, also das klassische Schema der nordamerikanischen Katastrophenforschung, geht davon aus, dass Notlagen am besten überstanden werden können. Also es geht nur noch um Überstehen, nicht mehr über Verhindern. Wenn Menschen geeignet, vorbereitet sind, Klammer auf, Preparedness, Klammer zu. Was Dombrowski zu diesem Zeitpunkt ganz offenbar noch entging und mit ihm auch der ganzen Schutzkommission, war, dass er nicht nur einen Begriff aus der amerikanischen Debatte übernahm, sondern dass er tatsächlich Teil an einem Shift oder einem Paradigmenwechsel hatte. Weg von Prävention hin zu Preparedness. Die von Dombrowski geforderte Umorientierung wurde insbesondere in den frühen 2000er Jahren dann auch politisch akut. Zwar sei man sich in der Politik auch schon vorher der neuen Bedrohung bewusst geworden, so der SPD-Abgeordnete Gerold Reichenbach 2003. Gleichwohl, und da kommt der Begriff her, markiert auch für uns der 11. September 2001 eine Zeitenwende, da Unglücksfälle dieses Ausmaßes außerhalb unserer Vorstellungswelt gelegen hatten. Was Not tue, so Reichenbach, sei der Wieder- und Neuaufbau von Zivilschutzstrukturen, die nunmehr aber auch dem Katastrophenschutz zugutekommen sollten. Zitat: Nach 1990 herrschte 8 Jahre lang für die Katastrophenvorsorge und den Bevölkerungsschutz die Devise Abbau. Unter der Verantwortung der Bundesregierung gilt wieder die Devise Aufbau. Denn zwar sollen durch den Zerfall der Sowjetunion alte Gefahren, hier insbesondere der nukleare Angriff, durch einen anderen Staat gebannt. Das heißt aber noch lange nicht, dass nun ein Zeitalter unbedingter Sicherheit angebrochen sei. Neue Gefahren und Bedrohungen wirkten auf die Bundesrepublik ein. Der internationale Terrorismus sei nur eine davon. Wachsende Gefährdungen, zum Beispiel durch Naturkatastrophen wie das Elbe-Hochwasser 2002, das ist ein anderes Schlüsselereignis, das immer wieder zitiert wird, oder menschliches Versagen treten hinzu. Alles in allem befindet man sich nunmehr Anfang des neuen Jahrtausends in einer Situation allgegenwärtiger Gefährdungen. Für die Zukunft stehen noch bedrohlichere Lagen zu erwarten. Es sei an der Zeit, sich institutionell aufzustellen, neu aufzustellen und für diese Bedrohungslagen vorzusorgen. Um diesen Bedrohungen beizukommen und vor allem auch, um den typisch bundesdeutschen Föderalismus zu moderieren, Zivilschutz war Bundesaufgabe, Katastrophenschutz Ländersache, Bedürfnis einer neuen Institution, eben des beim Bundesministerium angesiedelten Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, dem BBK. Die Bundesregierung folgte damit einem Vorstoß der Innenministerkonferenz zur Entwicklung einer, Zitat, neuen Strategie zum Schutz der Bevölkerung in Deutschland, die darauf hinaus lief nunmehr auch, und jetzt zitiere ich das zentrale Ergebnis dieser neuen Strategie, Zitat, Ereignisse in die Planung einzubeziehen, die aufgrund ihrer Dimension eine Fortentwicklung der bestehenden Systeme erfordern. Punkt. Im Folgenden kann es nicht um eine detaillierte Institutionengeschichte des BBK gehen. Vielmehr soll fokussiert am Bundesamt diskutiert werden, wie der Preparedness-Gedanke Einzug in den politischen Alltag genommen hat, auf welche Vorbilder er Bezug nahm, wie zentrale AkteurInnen ihn legitimierten, welche Ziele sie verfolgten und welche Praxen sie forderten und förderten. Das BBK war, wie auch das Preparedness-Denken insgesamt, Teil einer transatlantischen Transfergeschichte. Schon früh wiesen, das hatte ich zitiert, bundesrepublikanische Beobachter darauf hin, dass sich deutsche Behörden nicht nur konzeptionell, sondern auch institutionell bei den USA bedienen sollten. Eine Institution vergleichbar der FEMA tue auch für die Bundesrepublik Not. Die FEMA selbst bestand seit 1979, wurde 2002 infolge der Anschläge vom 11. September dem neu gegründeten Homeland Security Department unterstellt und erweiterte in den mittleren 2000er Jahren, also zeitgleich zu den Bestrebungen der Bundesrepublik, im Zuge der Aufarbeitung des katastrophalen Managements der Folgen von Hurricane Katrina 2004 ihr Aufgabenportfolio und so ist aus einer FEMA-Publikation, wie die sich jetzt selbst aufstellen wollten. Interessanterweise ist auch, es gibt zwei Studien, die sich mit der Gründungsgeschichte der FEMA auseinandersetzen, aber mit den Weiterungen der FEMA in den 2000er Jahren, da findet man noch vergleichsweise wenig zu. In der Bundesrepublik zeigte sich, dass der Abbau beinahe sämtlicher Zivilschutzeinrichtungen nun auch einen an die Zeit integrierten Zivil- und Katastrophenschutz blank dastehen ließ. Die Hinweise verdichteten sich, dass sich ganz offenbar auch hier die populäre These vom Ende der Geschichte oder dass die These falsch verstanden worden war, dass man zwar die Kriegsgefahr gebannt haben mochte, nichtsdestotrotz aber nicht nur noch immer Gefahren lauerten, sondern sich die Gefährdungslage gerade durch die zunehmende Vernetzung gesellschaftlicher Subsysteme und damit die gesteigerte Kritikalität von Infrastrukturen zugenommen hatte. Auch wenn die Debatten um die Umkehrung des Rückbaus zivilschützerischer Einrichtungen also schon in den 1990er Jahren aufgekommen waren und sich in ihnen das Unbehagen über die vermeintlich mangelhafte Vorbereitung auf unabwendbare Katastrophen ausdrückte, wirkten die terroristischen Anschläge in den USA und ein Jahr später das Hochwasser, ich hatte es angesprochen, als Katalysatoren. Plötzlich ging es vergleichsweise schnell im parlamentarischen Betrieb. Es herrschte eine breite Akzeptanz darüber vor, dass unvorhersehbare Ereignisse mit katastrophischen Folgen in die Sicherheitsplanung eingezogen gehörten und dass diese Planungen zentral erfolgen sollten. Als zentrale Agentur, die für derartige schwarze Schwäne vorbauen sollte, wurde 2004 das BBK eingesetzt. Schwarze Schwäne sind eine Metapher für Ereignisse, die sich durch, Zitat, die Kombination von geringer Vorhersehbarkeit und starken Auswirkungen auszeichneten. Und ein weiteres Zitat aus der grundlegenden, oder vom Erfinder dieser Metapher, Nassim Taleb, also ein weiteres Zitat, da schwarze Schwäne sich nicht vorhersagen lassen, müssen wir uns auf ihre Existenz einstellen, statt so naiv zu sein, sie vorhersagen zu wollen und so weiter. Und die schwarzen Schwäne finden sich dann tatsächlich auch in den Quellen der Bundesregierung und der Behörden wieder. Also es scheint eine Metapher zu sein, die sie gerne aufgenommen haben. Und von Beginn an nahm das BBK die FEMA-Definition von Preparedness an und wirkte darauf hin, Preparedness als niemals zu beendenden Prozess aus Planen, Einlagern, Üben, Evaluieren und Beraten zu verstehen. Der Witz dieses Never-Ending ist, dass tatsächlich nie der Zeitpunkt erreicht ist, wo man ausreichend vorbereitet ist. Als Beispiele dafür kann man zum Beispiel auf die vom BBK maßgeblich mitgetragenen länder- und ressortübergreifenden Krisenmanagementübungen Exercise LÜKEX verweisen, die im Zweijahresrhythmus ab Gründungsjahr des BBK 2004 abgehalten werden sollten. Nur 2005 verließ man dieses zweijährige Muster, um 2005 pünktlich zur Fußball-WM 2006 so eine Übung durchführen zu können, die die Sicherheitsbehörden unter Rückgriff auf die Idee der Preparedness auf das globale Sportevent vorbereiten sollte. Die Fußball-WM, später zum Sommermärchen verklärt, tritt in zeitgeschichtlichen Überblicken, die sich in die Zeit nach 2000 wagen, als eine, Zitat, einzige große Party auf, so Edgar Wolf, rum. Für die Sicherheitsbehörden war es genau das Gegenteil, nämlich vor allem ein riesengroßes Sicherheitsrisiko, für das vorgesorgt werden müsse. LÜKEX 2005 bespielte deshalb ein Szenario, das sich mit den Bedrohungen einer Großveranstaltung auseinandersetzte. Das Narrativ lautete wie folgt, Sie sehen hier die Kurzfassung, neben Terroranschlägen auf Verkehrsmittel und Einrichtungen ereigneten sich witterungsbedingt Katastrophen oder technische Havarien, daneben sorgten aus dem Ausland übertragene Seuchen für bundesweite Betroffenheit. Höhepunkt der Übung war die Prüfung der Frage, ob angesichts der Unglücksfälle und Terroranschläge mit großen Opferzahlen und der andauernden Bedrohung die Fortführung einer fiktiven Großveranstaltung noch möglich war. Also wenn Sie die Definition eines Worst-Case-Szenarios suchen, hier haben Sie es, weil alles zusammenkommt und man tatsächlich fragt, ist man darauf vorbereitet und kann man weiter Fußball spielen. Im Skript fehlt die Möglichkeit, dass die ausgewiesenen Unglücksfälle und Terroranschläge verhindert werden könnten. Es wurde allein durchgespielt, wie gut oder, Sie erraten es wahrscheinlich, wie schlecht die Bundesrepublik auf den Eintritt der Ereignisse vorbereitet sei und was man noch tun könne, um eben besser vorbereitet zu sein. Ähnlich sah es mit einer anderen Aufgabe des BBK aus, nämlich anderen Organisationseinheiten Wissen und Expertise bereitzustellen. Auch hierfür sei nur auf ein Beispiel verwiesen, dass die generelle Struktur der BBK Handreichung an institutionelle Abnehmer verdeutlicht. Also wie gesagt, ich hatte es vorhin angesprochen, es gibt auch Ratgeber, die sich eben nicht an institutionelle Abnehmer, sondern an Privathaushalte richten, die quasi so ein Komplement zum präventiven Selbst schaffen wollten, nämlich ein vorbereitetes Selbst, aber auf die gehe ich jetzt nicht ein. Zusammen mit dem Deutschen Städte- und Gemeindebund gab das BBK 2006 zum Beispiel einen Ratgeber heraus, wie sich auf lokaler Ebene auf Katastrophen vorzubereiten sei. Als Begründung für den Bedarf derartiger Preparedness-Maßnahmen, die auch Ressourcen binden würden, da haben ja verständlicherweise Städte und Gemeinden immer Angst vor, dass sie Ressourcen einwenden müssen, verwies Gerd Landsberg, geschäftsführendes Präsidiumsmitglied des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, ebenfalls auf die neue Bedrohungslage. Sie haben da alles, was man sich vorstellen kann, und da wird mit dem Bild des Hochwassers von 2002 gearbeitet. Christoph Unger, Präsident des BBK, sekundierte, Zitat, immer wieder verunsichern Meldungen über, Klammer auf, Naturkatastrophen, die Menschen, Überschwemmungen, Wirbelstürme, Erdbeben in aller Welt, aber auch in Deutschland, zuletzt das Hochwasser in Bayern im August 2005. Die Bevölkerung vor Gefahren aller Art zu schützen und ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten, ist eine zentrale Aufgabe des Staates und seiner Behörden. Das Interessante ist, wie die Studie in der Folge diese zentrale Aufgabe des Staates ausdeutete. Denn die zentrale Botschaft dieser Publikation lautete, dass gerade nicht davon ausgegangen werden könne, die beschriebenen und im Text reich bebilderten Gefahren abwenden zu können. Also Sie finden in dem Heft alles, und ein besonders beliebtes Beispiel sind immer abgeknickte Strommasten, um zu verdeutlichen, was es bedeutet, wenn Stromausfälle kommen. Aber wie gesagt, das ist alles nicht verhinderbar. Das Einzige, was überbleibt, ist, Zitat, Krisenmanagement bedeutet in diesem Fall zunächst einmal vorbereitet zu sein. Aus der hier skizzierten Arbeit des BBK lassen sich im Sinne der Fragestellung mindestens drei wesentliche Elemente ableiten. Erstens, die explizite oder zumindest implizite Absage an ein vielleicht spezifisch modernes Präventionsimperativ. Keine der angenommenen Katastrophen, bei denen es eine auffallend geringe Rolle spielte, ob sie durch Menschen verursacht oder Folge von Naturkatastrophen sein würden, wurde als verhinderbar angenommen. Was blieb, war die, wenn man so will, postmoderne Aufforderung, sich zumindest auf das Schlimmste vorzubereiten. Das Denken im Worst Case, ich hatte es vorhin angesprochen, gewann zunehmend an Bedeutung, um eben zumindest in der Lage sein, die Folgen zu bewältigen. Das bedeutet zweitens, dass Preparedness so zur passgenauen futuristischen Technologie in einer Zeit avancierte, als die Zukunft als Katastrophe, also futuristische Technologie im Begriff von Lucien Hölscher, Zukunft als Katastrophe ist der Titel der Studie von Eva Horn zur Zukunft um 2000, Also das bedeutet, dass Preparedness so zur passgenauen futuristischen Technologie in einer Zeit avancierte, als die Zukunft als Katastrophe breitenwirksam erwartet wurde. Von der Idee, dass man Zukunft plante, in der Gegenwart vorweggenommen werden könnte, hatte man sich nun, wie gesagt, das wissen wir alle, aber um 2000 wird es ganz besonders deutlich, ganz offensichtlich endgültig verabschiedet. Das Interessante ist natürlich, dass dennoch geplant wurde, und zwar vorbereitend auf den Ernstfall, indem man Planung anstellte dafür, was man alles brauchen könnte, wenn eine der zahlreichen Gefahren nun einträte. Und damit ging drittens ein Wandel im staatlichen Sicherheitsversprechen und damit auch im Sicherheitsverständnis einher. Beziehungsweise forderten politische Stellen dazu auf, dass eine neue Sicherheitskultur Einzug halten sollte oder die vorhin zitierte neue Risikokultur Fuß fassen sollte, die eben auf Vorbereitung setzte und nicht Prävention erwartete. Das hieß vor allem ein Konzept von Sicherheit, das nicht mehr die Sicherheit vor Bedrohungen in den Vordergrund stellte, sondern die größtmögliche Sicherheit in der eingetretenen Katastrophe. Diese sei eben durch Vorbereitung im Vorhinein zu gewährleisten. Ich komme zum Schluss. 2005, als Eckart Conze einen Teil seiner programmatisch-methodischen Vorstellung zu einer Geschichte der Sicherheit entwickelte, war es für ihn noch nicht weiter erklärungsbedürftig, warum Sicherheit gerade zu dieser Zeit zu einem wissenschaftlich wichtigen Thema geworden sei. Es, Zitat, bedürfe kaum ausführlicher Erörterung, so Conze. Zitat, die Erosion von Sicherheit bzw. genauer gesagt von Sicherheiten und die Wahrnehmung dieser Erosion charakterisieren den politischen Diskurs unserer Tage. Conzes Text kann so selbst auch zur Quelle werden, denn genau um den von ihm noch als selbstverständlich und nicht näher zu analysierenden Unsicherheitsdiskurs geht es oder kann es der Zeitgeschichte heute wiederum 20 Jahre später gehen. Mit Preparedness steht ein Schlüsselbegriff zur Verfügung, um diesen Wandel der Sicherheitskultur seit Ende des Kalten Krieges und vor allem seit den frühen 2000er Jahren beschreibbar und zeithistorisch interpretierbar zu machen und damit auch die von Conze eingeforderten Verbindungen von neuer Politik, Gesellschafts- und Kulturgeschichte zu leisten. Schlüsselbegriffe, Zitat, bündeln die Herausforderungen, denen sich eine Epoche ausgesetzt sieht und geben zugleich an, wie diesen zu begegnen wäre. Sie fordern zum Handeln auf und weisen ihm die Richtung, stellt Ulrich Bröckling einem seiner zahlreichen Beiträge zur Resilienz voraus. Ihm geht es vor allem darum, Resilienz als Schlüsselbegriff zu verankern. Im Text selbst werden aus der Perspektive der Zeitgeschichte, die sich in einer Welt der Sozialwissenschaften bewegt, die Schwierigkeiten offenbar. Nahezu ohne Differenzierung wechselt Bröckling zwischen den Begriffen Resilienz und Vorbereitung und verweist selbst auf die, Zitat, Alternative, Verzweifeln oder Vorbereiten auf das Unvermeidliche und unterscheidet wenig zwischen Quellen- und Analysebegriff. Was Not tut, wäre zum einen, dass die Differenz zwischen Vorbeugung, gleich Prävention, und Vorsorge, Preparedness, ernster genommen und dass zum anderen vor allem deutlicher zwischen Resilienz und Preparedness unterschieden würde. Gerade als für die Post-Kalter-Krieg-Epoche treffender Schlüsselbegriff bietet sich dabei Preparedness an, um die vielfach beschriebene Krisenwahrnehmung angesichts globaler Gefahren und sozialer Probleme seit den 1990er Jahren zu untersuchen. Als zeithistorischer Schlüsselbegriff für die neueste Zeitgeschichte bringt Preparedness also all das mit, was Bröckling für einen epochenspezifischen Schlüssel- oder Leitbegriff einfordert. In ihm verdichtet sich, Zitat, die Signatur der Zeit paradigmatisch und er zeichnet sich dadurch aus, dass er, wie gezeigt, Zitat, in den unterschiedlichsten Feldern Verwendung findet. Er enthält nicht nur die Beobachtung, dass zunehmend katastrophisches Denken um sich griff, sondern macht zugleich auch deutlich, dass nach Wegen gesucht wurde, mit all den möglichen unabwendbaren Katastrophen fertig zu werden. Der Deichgraf, Bröcklings Symbolfigur des Dispositivs der Vorbeugung, hatte ausgedient und dem Feuerwehrmann, und vielleicht, wie gesagt, das ist vielleicht ein bisschen steil, und vielleicht dem Feuerwehrmann als Symbolfigur Platz gemacht, der Person, die also dann gerufen wird, wenn Prävention gescheitert und die Katastrophe eingetreten ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion.
Das war der Historiker Jonathan Voges über unsere Einstellung zur Katastrophenvorsorge. Sein Vortrag hatte den Titel »Für den Notfall vorgesorgt – Preparedness als Zugriff auf die Zukunft«. Er hat ihn am 16. Oktober 2025 gehalten am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.